Und einmal mehr berichtet der Mensch von seinem verschlungenen Pfad. Szene 091, der Volkskammerpräsident und ein Rausschmiss. Im Jahr 1985 waren die Grünen in den Kreistag des Main-Kinzig-Kreises eingezogen. Eine der sechs Abgeordneten war ich. Die Kreistagsabgeordneten haben allerdings in der Regel noch einige weitere Aufgaben, nämlich bei allen möglichen Organisationen, bei denen Vertreter des Kreises in ein Gremium gewählt werden. Üblicherweise wird in den ersten Plenarsitzungen nach der Kreistagswahl die Vertreter für all diese Gremien im Kreis gewählt. Zunächst aber mussten die Ausschüsse konstituiert werden. Bislang war der Main-Kinzig-Kreis von einer CDU-FDP-Koalition regiert worden. Nun gab es rechnerisch eine rot-grüne Mehrheit. Und da die SPD hoffte, mit unseren grünen Stimmen in 2 Jahren einen Sozialdemokraten zum Landrat zu wählen, waren sie bereit, uns bei allem Möglichen, das sie für nicht besonders bedeutend hielten, entgegenzukommen. Auch bei der Besetzung der Ausschüsse. Für uns Grüne war Energiepolitik besonders wichtig. Diese war jedoch bislang in den Ausschüssen nicht vertreten. Die ließ man die Großkonzerne machen. Von den bestehenden Ausschüssen erschien mir der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Raumplanung am interessantesten. Ich hatte schließlich Wirtschaft und Geografie studiert. Dieser Ausschuss entsprach also meinen Qualifikationen. Daher verlangte ich in unserer Fraktion, derjenige zu sein, der in diesen Ausschuss geht. Außerdem sagte ich, wir müssten Verhandlungen mit der SPD durchsetzen, dass der Ausschuss um das Themenfeld Energie erweitert wurde. Meine Fraktion unterstützte diese Forderungen und bei den Verhandlungen mit der SPD konnten wir auch durchsetzen, dass dies ein Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Struktur wurde. Und so wurde es in der ersten Kreistagssitzung beschlossen. Für die zweite Sitzung stand dann unter anderem die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen der Regionalversammlung auf der Tagesordnung. Die Regionalversammlung war ein Parlament auf der Ebene des Regierungsbezirks und der Regierungsbezirk Südhessen ist sehr groß. Er umfasste weit mehr als das Rhein-Main-Gebiet und hatte mehr Einwohner als West- und Ost-Berlin zusammen. Alle Maßnahmen der Raumplanung, also wo Gewerbe, wo Wald, wo Landwirtschaft, wo Siedlungen und ausgewiesen würden, wurde hier beschlossen. Es war in meinen Augen das wichtigste zu besetzende Gremium. Ich erläuterte meine Fraktion, dass genau das die Strukturfragen seien, mit dem sich mein Ausschuss, der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Struktur, zu beschäftigen habe und dass ich daher der geeignete Vertreter für die Planungsversammlung sein. Dem konnte sich die Fraktion nicht verschließen. Der Main-Kinzig-Kreis wähle 7 Vertreter für dieses Gremium. Das bedeutete einen Sitz für die Grünen in der Regionalversammlung. Dieses Parlament ist mit 101 Abgeordneten nur unwesentlich kleiner als der Hessische Landtag, denn der hat 110 Mitglieder. Und so gehörte ich ab Juni nicht nur dem Kreistag, sondern mit der Regionalversammlung einem zweiten Parlament an. In der vergangenen Legislaturperiode hatten die Grünen in der Regionalversammlung noch keine Rolle gespielt. Sie waren noch eine ganz neue Partei, hatten damals nur 2 Abgeordnete, die außerdem nicht miteinander konnten, da sie von den beiden damals ziemlich verfeindeten Parteiflügeln fanden. Ja, und in der neuen Regionalversammlung hingegen gab es jetzt 13 grüne Abgeordnete, die alle ziemlich überlastet waren, denn fast alle waren neu in die Parlamente gekommen, in die einzelnen Kreistage und in die Parlamente der großen Städte wie Frankfurt. Und sie waren alle mit vielen zusätzlichen Aufgaben so ausgelastet, dass sie für ihr Zweitparlament, die Regionalversammlung, kaum Zeit hatten. Außerdem kannte man sich in dieser Fraktion nicht. Alle waren aus unterschiedlichen Kreisverbänden. Und so wurde damals festgelegt, dass der Fraktionsvorsitz rotieren sollte, nach jeweils einem halben Jahr. Mir war völlig klar, dass das nicht praktikabel ist, aber das gab mirhin Zeit, sich kennenzulernen. Als Fraktionsvorsitzender empfahl sich sofort ein Offenbacher Gastwirt, der dem Realo-Flügel angehörte. Das war den meisten recht, weil sie alle sehr viele andere Aufgaben zu erledigen hatten. Ich bot an, den stellvertretenden Vorsitz zu machen, was auch akzeptiert wurde. Ich gehörte damals keinem der Parteiflügel an. Außerdem wurde die Verteilung auf Ausschüsse geregelt. Da alle ziemlich eingespannt waren, gab es kein Gedränge um den einzig wichtigen Ausschuss, den Haupt- und Planungsausschuss, für den uns 3 Sitze zustanden. Für die Fundis kandidierte das Bundesvorstandsmitglied Björn Uwe Rahles, für die Realos Kurt Bayer. Ich sagte, ich könne das auch machen, allerdings flügelunabhängig, und die Fraktion bestätigte uns 3. Allerdings wurde die konstituierende Sitzung dieses Parlaments eine ziemliche Katastrophe. Zwar hatten weder CDU noch SPD eine Mehrheit, beide hatten jedoch im Vorfeld eine Absprache für die Geschäftsordnung getroffen, nämlich dass der Raumordnungsplan, also der 5-Jahresplan für Südhessen, mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden müsste, obwohl das Raumordnungsgesetz das nicht vorsah. Mit anderen Worten, CDU und SPD hatten sich per Geschäftsordnung zu einer großen Koalition verpflichtet. Also, wir hätten nichts zu melden. Und damit auch alles schön gemauschelt werden konnte, wurden alle wichtigen Entscheidungen in den Haupt- und Planungsausschuss vertagt. Die Regionalversammlung selbst sollte erst in 8 Monaten wieder zusammentreten, um den Regionalplan zu verabschieden. Das ist, es roch jedenfalls nach Pseudodemokratie und Hinterzimmerpolitik. Ja, und dann trat in dieser ersten Sitzung der neue grüne Fraktionsvorsitzende ans Mikrofon und sagte, Raumplanung sei sowieso nur Gängelung des freien Unternehmertums durch die Staatsbürokratie. Mit anderen Worten, er war bereit, Umweltpolitik den Konzerninteressen unterzuordnen. Wir trauten unseren Ohren nicht. Auch die Realos in der Fraktion konnten da nicht klatschen. Umso mehr aber die Abgeordneten von CDU, FDP und SPD und auch der NPD-Vertreter. Die Regionalversammlung tagte übrigens damals im Frankfurter Römer, dem Rathaus der Mainmetropole. Und die Ausschusssitzungen und Fraktionsgeschäftsstellungen waren im Gebäude des Umlandverbands direkt am Hauptbahnhof untergebracht. Und leider bestätigte sich im Folgenden unser Verdacht, dass SPD und CDU alles Entscheidende unter der Hand regeln wollten. Statt die Besprechung in den Ausschüssen vorzunehmen, gab es sogenannte Vorabstimmungsrunden, wo Vertreter der einzelnen Parteien, vor allem Bürgermeister, sich trafen. Die Absprachen erfolgten nach dem Motto, ich gebe dir dein neues Siedlungsgebiet auf der grünen Wiese, wenn du meinem neuen Industriegebiet zustimmst. Zwar hieß es auch, wir wären herzlich zu den Abstimmungen eingeladen, da wir jedoch keine Berufspolitiker waren, und das Freistellungsgesetz von der Arbeit nur für Plenarsitzungen und Ausschusstermine galt, hatte man so sichergestellt, dass jeweils 3 Sozis, 3 CDU-Leute und einer von der FDP die Raumordnungspolitik unter sich ausmauscheln konnten. Ende 1986 war Fraktionssitzung. Ich stellte fest, dass ein halbes Jahr seit der Konstituierung der Regionalversammlung vergangen war und somit im Fraktionsvorsitz zu rotieren sei. Zwar gab es in der Zeit nur eine einzige Sitzung, was zeigt, wie unsinnig diese Regelung war. Allerdings wollte kein Fraktionsmitglied, dass sich das Trauerspiel mit einer neuen Rede des Offenbacher Gastwirts fortsetzte. So wurde ich Ende 1986 Fraktionsvorsitzender in der Regionalversammlung und blieb dies bis zu meinem Ausscheiden aus diesem Gremium 1995. Und dann kam die entscheidende Sitzung, der 28. Februar 1986. Die nächste Plenarsitzung der Regionalversammlung. An diesem Tag stand die Verabschiedung des Raumordnungsplans auf der Tagesordnung. Im Vorfeld war der Entwurf dieses Plans in allen Rathäusern offengelegt worden. Bürger und Bürgerinnen konnten ebenso Einwände erheben wie Organisationen. Über 3000 Einwände waren eingegangen. Der Regierungspräsident, also nicht die Person, sondern die Behörde Regierungspräsident, hatte diese geprüft und eine eigene Stellungnahme zu den Einwänden abgegeben. Am Schluss stand dann ein Vorschlag des AP. Entweder der Einwand wird zurückgewiesen oder dem Einwand wird stattgegeben. Über diese Beschlussvorlagen hätten nun die Ausschüsse abstimmen sollen. Und diese Ausschussempfehlung soll die Grundlage der Abstimmung im Plenum sein. Da jedoch in den Mauschelrunden zuvor die Funktionäre der drei Parteien CDU, SPD und FDP alles ausgehandelt hatten, kam in den Ausschüssen nur noch eine Liste zur Abstimmung, in der das Ergebnis zu den einzelnen Drucksachen aufgelistet war. Alles wurde zurückgewiesen, außer folgenden Anträgen. Und dann wurden diese 10 oder 20 Stück genannt. Da die Ausschusssitzungen im Halbstundentakt terminiert waren, war es auch gar nicht möglich, zu den einzelnen Einwänden Stellung zu nehmen. Und so hatten wir für die entscheidende Plenarsitzung am 28. Februar 1986 über 500 Änderungsanträge vorbereitet und jeweils mit einer Begründung versehen. Vor Beginn der Sitzung hatten wir 3 Änderungsanträge eingereicht, die anderen wollten wir dann peu à peu nachreichen. Ich erhielt zum ersten Änderungsantrag das Wort im Plenum. Es ging um 2 Einwände, die ich selbst während der Offenlegung abgegeben hatte. Erstens hatte ich die geplante Verlegung des Großauheimer Bahnhofs abgelehnt, weil dieser dann außerhalb des Ortsgebiets läge und dadurch für die Leute schlechter zu erreichen sei. Zweitens hatte ich die Bebauung der Großauheimer Waldwiese, ein seltenes Biotop, abgelehnt. Ich wies darauf hin, dass mein Antrag auf Streichung der Verlegung des Großauheimer Bahnhofs befürwortet würde, da die Bahn diese Verlagerung selbst nicht mehr anstrebte. Andererseits sei mein Antrag auf Streichung der Bebauung der Waldwiese abgelehnt worden mit der Begründung, dieser mache besonderen Sinn, da der Großauheimer Bahnhof dorthin verlegt werden sollte. Da diese Begründung im Widerspruch zur gleichzeitig erfolgten Streichung des Bahnhofs stünde, sei auch die Bebauung der Waldwiese abzulehnen. So verlangte ich, logischerweise. Es entstand ziemliche Unruhe. Mein nächster Antrag beschäftigte sich mit den Hanauer Nuklearbetrieben. Und jetzt gab es sogar erhebliche Unruhe. Die Abgeordneten waren von einer Sitzungsdauer von 15 bis 20 Minuten ausgegangen, wofür sie das volle Sitzungsgeld kassieren würden. Zusätzlich zu dem Sitzungsgeld für die viertelstündige Fraktionssitzung vorher, die jede Fraktion noch gemacht hatte, machte 150 Mark zuzüglich Fahrkostenerstattung fürs schnelle Handheben. Aber plötzlich fing ich an, inhaltlich zu diskutieren. Das kostete ja Zeit. Und in dieser Zeit brachten meine grünen Kolleginnen weitere Anträge zum Präsidium. Der Vorsitzende der Regionalversammlung wurde nervös. Und er verstieg sich dazu, folgenden merkwürdigen Antrag zu stellen. alle Anträge, die heute hier von den Grünen eingebracht wurden oder möglicherweise noch eingebracht werden könnten, werden ohne Diskussion abgelehnt. Damit war der Sinn des Parlamentarismus, das Parlieren, das Diskutieren, der Austausch von Argumenten zur Findung des besten Ergebnisses ausgehebelt worden. Und da nach dieser Abstimmung keine Anträge mehr zur Diskussion standen, hatten wir auch keine Chance mehr zu sprechen. Allerdings gab es in der Geschäftsordnung die Möglichkeit einer persönlichen Erklärung im Anschluss an einen Tagesordnungspunkt. Wenn nämlich etwas vorgefallen ist, was einen einzelnen Abgeordneten persönlich betrifft. Also melde ich eine persönliche Erklärung an. Ich ging erneut ans Rednerpult und begann meine Rede mit den Worten: Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Volkskammerpräsident, es erhob sich Empörung im Plenum. Und schon wurde das Wort vom Versammlungsleiter, Herrn Thomin, SPD, entzogen. Und nicht nur das, ich wurde der Sitzung wegen Unbotmäßigkeit ausgeschlossen. Was war da eigentlich geschehen? Nun, es ist üblich, seine Rede zu beginnen mit der Floskel: Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident. Mit Präsident ist der Parlamentspräsident gemeint, also in diesem Fall der Vorsitzende, Herr Thomin. Ich hatte aber gesagt, nicht Herr Präsident, sondern Herr Volkskammerpräsident. Und die Volkskammer war damals das Parlament der DDR. Indem ich den Vorsitzenden so tituliert hatte, hatte ich unterstellt, dass es hier in etwa so demokratisch vorgehe wie im Parlament der DDR. Das fand ich in der Tat einen guten Vergleich. Indem ich aber nur das Wort Volkskammerpräsident verwendete, war ich formal rechtlich unangreifbar. Denn just an diesem Tage gab es hohen Besuch im Römer, im Rathaus, in dem die Sitzung stattfand. Als Gast war nämlich Horst Sindermann, der Präsident der Volkskammer der DDR, im Hause, um sich ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt einzutragen. Ich hatte also gewissermaßen nur den Ehrengast des Tages begrüßt. Später übrigens hat Herr Thomin zugegeben, er hat aber gar nicht gewusst, dass Sindermann im Hause ist. Ja, noch nicht einmal, was die Volkskammer sei. Er müsse das wohl mit dem Volksgerichtshof verwechselt haben. Das zeigt allerdings nur, dass er nicht nur kein demokratisches Verständnis hat und seinem Amt nicht gewachsen ist, sondern dass er auch von Zeitgeschichte keine Ahnung hat. Und so wurde also der Raumordnungsplan auf skandalöse Weise verabschiedet und ich hatte mich mit einem Paukenschlag als Fraktionsvorsitzender eingeführt. Das war immerhin meine erste Sitzung. Selbstverständlich standen jetzt alle Fraktionsmitglieder geschlossen hinter mir. Die Frage nach Parteiflügeln war erledigt und hatte in dieser Fraktion daraufhin keine Relevanz mehr. Und selbstverständlich war damit auch die halbjährliche Rotation des Fraktionsvorsitzenden vom Tisch. Die Fraktion konnte und wollte mich nicht im Regen stehen lassen. Und ich behielt dieses Amt bis zu meinem Ausscheiden aus der Regionalversammlung in der übernächsten Legislaturperiode. Und wirklich erst in dieser späteren Legislaturperiode, 1993 bis 1997, änderte sich Grundlegendes. Erstmals waren viele junge Abgeordnete in den Reihen der SPD, auch zahlreiche Frauen. Und erstmals wurden alle Anträge, so wie von uns vor 8 Jahren zuvor gefordert, in den Ausschüssen behandelt. Und plötzlich wurde sachlich argumentiert. Man musste nicht nur die eigenen Leute hinter sich scharen, sondern musste außer der eigenen Fraktion noch mindestens eine weitere der großen 3 Fraktionen überzeugen. Und tatsächlich jetzt wurde nur noch etwa ein Drittel der Anträge mit GroKo-Mehrheit beschlossen. Ein weiteres Drittel mit rot-grüner Mehrheit und ein Drittel mit den Stimmen von CDU und Grünen. Endlich ging es zu, wie in einem zivilisierten Parlament. Es gab keinen Grund mehr, den Vorsitzenden mit Herr Volkskammerpräsident zu titulieren. Auf diese Weise wurde dann der neue Raumordnungsplan im März 1995 rechtskräftig. Mein Beitrag zur Zivilisierung der Demokratie in der Mitte Deutschlands hatte ich geleistet. Am nächsten Tag nach dieser Verabschiedung des Raumordnungsplans 1995 erklärte ich meinen Rücktritt von all meinen politischen Ämtern. Was zu tun war an Demokratisierung, war getan, war erreicht.